Auf dem letzten Teil der Big Show 738, da wird es amerikanisch. Zunächst Jürgen Schmieder und Heiko Olderb, zwei Teile zum US-Sport. Danach André Vogt zur NBA, The Remains of the Week. Und hinten raus Jan De Witt, der Coach zum Tennis. Ungefähr eine Minute, bevor ich mich mit Heiko Olderb und mit Jürgen Schmieder getroffen habe, habe ich einen Rant gehört von Dan Labrador in Miami, der sagt, we have the best player ever in soccer. Das ist schon mal ein kleines bisschen debatable, meine ich. At the top of his game, das ist er ganz sicher nicht mehr. Aber es gäbe keine Promotion. Jetzt haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass die MLS dieses, wenn es wirklich zu Messi gegen Müller kommt, vor allen Dingen wegen Messi, promoten wird. Aber Heiko, aber Jürgen, was ist da los? Tut sich da wirklich nichts, Heiko?
Ich möchte gerne mit Jürgen anfangen, weil ich habe auch schon ein bisschen was geschrieben, habe recherchiert und Jürgen war ja on fire. Er war ja der MLS-Pressebeauftragte vergangene Woche. Jürgen, brennt die Hose immer noch so?
In gewisser Weise ja, weil jetzt haben wir das Finale, über das wir geschrieben haben und jetzt kriegen wir die Antwort, glaube ich. Also die Einschaltquoten, es ist Samstag 14:30 Ortszeit in Miami. Das heißt, es ist 11:30 bei uns, damit aber auch, Leute, beste Sendezeit in Europa, Samstagabend.
Mhm. Und auch wenn man denn Apple TV hat,
und,
ne?
Ne, und das ist mir egal. Also deswegen sage ich, das ist jetzt der große Test und es ist auch der Test, wie viel Argentinier schalten denn eigentlich ein. Samstag 16:30, ihr Volksheld spielt und nicht nur ihr Volksheld. Also wir dürfen nicht vergessen, die Offensivlinie, Suarez wird nicht spielen. Die drei in der Offensive von Inter Miami sind die drei, die Argentinien zur WM schicken wird. Deswegen spielen die in Miami. Also du kannst jetzt sagen, mich interessiert vielleicht amerikanischer Fußball nicht, aber als Argentinier sage ich, okay, Finale mit den dreien, die ich im Sommer für mein Nationalteam sehen werde, sollte man zuschauen. Und ich glaube, also jetzt glaube ich, jetzt haben sie das Finale, das sie wollten, am Ort, wo sie es wollten, nämlich Miami. Jetzt an diesen Einschaltquoten, an diesen Millionen weltweit können wir sehen, wie ist das Interesse am amerikanischen Fußball. Punkt.
Jetzt, kleiner Hinweis noch zu Argentinien. Trainer ist ja Javier Mascherano, auch ein Nationalheld in Italien, der ja damals auch im WM-Finale auf dem Rasen stand, 2014. Ich bin genauso gespannt wie du, Jürgen. Das Problem ist, und jetzt kommt Olderb wieder mit einem Problem, aber so sehe ich es wirklich. Bislang war die MLS ja nur seitdem Messi hier ist, seit Sommer 2023 hinter der Bezahlschranke. Du brauchst entweder einen MLS Season Pass, dass sich der MLS Soccer Freak natürlich holt, oder Apple TV. So, wenn du jetzt durch Apple TV ist es allerdings auch, wie du sagtest, rund um den Globus zu sehen, wenn man es denn weiß. Nun habe ich geguckt, dieses Spiel, wie alle anderen Finals, werden auch im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, bei Fox. Allerdings weiß ich nicht, also der Soccer-Nerd, der auch die US-Nationalmannschaft verfolgt oder andere Nationalitäten hier, ist ja Amerika, ist ja ein bunter Kessel, die werden vielleicht einschalten, die werden auch wissen, wo sie es finden. Aber derjenige, der bislang nicht MLS verfolgt hat, weil es hinter der Bezahlschranke war, weiß ich nicht, ob der sich das jetzt anguckt. Ich sag mal so, man stelle sich vor, LeBron James am Ende der Karriere spielt für Bayern München in der Basketball-Bundesliga, du siehst es aber nur bei Sky oder so, also hinter der Bezahlschranke. Dann weiß ich nicht, ob ja.
So ist es doch mittlerweile. Also du weißt doch schon in der Bundesliga nicht mehr irgendwie, wo kann ich Spiele gucken und Champions League. Und im US-Sport, mir geht es ja wirklich so, das ist ein automatischer Griff fast, welchen Spiel sehen will, wo ist es denn? Und dann schaue ich, habe ich den Kanal oder muss ich in eine Kneipe? Also ich glaube, das ist so ein pavlovscher Reflex mittlerweile bei den Amerikanern, dass sie einfach nachschauen. Also wo gibt das denn?
Ich habe nämlich gerade gegoogelt, während ihr gesprochen habt. Es kommt in Deutschland tatsächlich auch nur bei Apple TV. Ich dachte, dass da irgendjemand vielleicht ein Angebot gemacht hätte, was Apple, aber gut, Apple ist ja alles wurscht, die haben so viel Kohle, die müssen nicht darauf warten, dass ihnen Sky eine halbe Million bietet. Aber Heiko, bitte weiter.
Da weiß ich jetzt nicht, ob es da nicht irgendwie so ein Thomas Müller-Special noch gibt oder so, weiß ich nicht. Also das müsst ihr aus Deutschland
sagen. Jürgen, du hast bestimmt recherchiert, ich habe es auch, Jens. Hatten wir vorhin schon telefoniert? Nee, ne? Das war ein anderes. Sorry, ich habe schon mit einigen telefoniert heute. Die MLS, das erste Finale war 1997. Schätz mal, was seitdem die Rekordeinschaltquote war.
Sprichst du von Nordamerika, von den USA oder?
Naja, genau, hier in Amerika.
Ja. Lass es 5 Millionen sein, würde ich sagen.
2,2 Millionen 1997, DC United, Colorado Rapids. Auf Platz 2 vor 3 Jahren bei Shampoos um die Ecke, LAFC mit Gareth Bale, Tor in der 128. Minute, glaube ich. Und dann Elfmeterschießen gegen Philadelphia Union, 2,15. Dann ging's runter, weil dann kickte Apple TV ein. Vergangenes Jahr 486.000 bei Galaxy gegen New York, Red Bull. Aber da ist halt, sind die Zahlen von Apple nicht dabei. Die veröffentlichen sie nämlich nicht. Mhm. Deshalb ist es schwer zu sagen, ist es jetzt mehr, ist es weniger. Apple hält sich da raus. Man hört auch vom MLS-Commissioner Don Garber immer nur, ist um 29% gestiegen. Aber zu was? Du kannst halt, 29% klingt viel, aber wenn es von, weiß ich nicht, 320.000 auf 490.000 gestiegen ist, ist es halt immer noch, also ich kann damit nichts anfangen. Deshalb werden wir es eventuell nicht herausfinden und ich weiß nicht, ob es ein schlechtes Zeichen ist, wenn diese Zahlen nicht veröffentlicht werden. Wenn sie gut sind, dann bin ich mir sicher, werden sie sich veröffentlichen.
Also jetzt machst du eine Rauchbombe auf und sagst gleichzeitig, nicht daran riechen zu wollen. Also
jawohl, Molotov Olderb ist zurück.
Ist es ein Zeichen, dass Apple die Zahlen nicht veröffentlicht, aber ich werde ja aus den Zahlen gar nicht schlau und eigentlich kümmere ich mich gar nicht drum. Also, meine Güte. Nein.
Wer ist Favorit? Kommen wir zum Sportlichen. Wer ist Favorit
Miami. In diesem
Match?
Miami. Schon. Musst du. Aber wegen Heimvorteil. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass Vancouver krasse Außenseiter ist. Und die haben ja wirklich eine, wie man hier immer liest, eine Cinderella-Story schon geschrieben. Die erfolgreichste Geschichte der oder Saison der MLS-Vereinsgeschichte. Und natürlich fahren die da jetzt nicht hin, nur um dann Messi den Pokal zu überreichen, ist ja klar. Aber von der Papierform, auch weil es in Miami ist, ist Miami Favorit. Glasklarer Favorit? Nein. Also ich finde, sowas gibt es ja im Finale immer nicht. Also Vancouver hat es sehr wohl verdient, da vertreten zu oder der Vertreter der Western Conference zu sein.
Ich habe einen an den Haaren herbeigezogenen Vergleich, der dann doch nicht so schlimm ist. NBA-Finale Dallas gegen Miami.
2006.
Vancouver hat den einen Star, so wie die Mavericks den Nowitzki hatten. Die haben ein tolles Team drum. In den Playoffs lief's bei den Mavericks plötzlich und dann fahren sie nach zu Miami Heat und alle sagen, mit der Starttruppe hast du keine Chance. So schaut's jetzt aus, weil sie sagen, okay, da spielt hier Sergi Busquets, da spielt Jordi Alba, da spielt Lionel Messi, da spielt Luis Suarez, da spielen die argentinischen Flügelflitzer, keine Ahnung. Und wie Heiko sagt, oder wie du sagst, der Rand auf Höhe ihres Könnens. Das tun sie natürlich nicht. Da kommt's jetzt. Also es sind hier 5, 6 Weltstars bei Miami, die größten Namen, die Fußball zu bieten hat, aber halt alle über 30 und bei Suarez, du siehst, der Mann kann kicken, aber puh, also mittlerweile musst ihm den Ball schon wirklich auf den Fuß legen, weil sonst trifft er nicht. Der wird auch nicht von Anfang an spielen. Also ich glaube, dass die drei Argentinier vorne spielen werden. So, und jetzt sagst du mir, wer dieses Finale gewinnt. 2011 waren es die Dallas Mavericks mit Nowitzki und ich glaube, ich bin immer so ein Gefühlsdings, they're on a mission. Wenn du dieses Ding gegen LAFC verfolgt hast und sagst, okay, die können nicht mehr weiterkommen. Also erstens können sie es nicht mehr verlieren. Die führen 2-0, dominieren das Spiel, dann sagst du, okay, 2-2, 9 gegen 11, 2 Lattentreffer, du sagst, okay, die müssen es verlieren. Und kommen im Elfmeterschießen weiter und dann bin ich immer so ein Typ, der sagt, wenn du sowas erlebst, trägt dich das zur Not bis zum Titel. Und so ein Gefühl habe ich jetzt in Vancouver, deswegen sage ich jetzt so, Vancouver ist eigentlich Favorit gegen das überschätzte Miami.
So, ganz kurz noch, weil Jürgen gesagt hat, an den Haaren herbeigezogen. Wer uns im Video sieht, ich bin unfassbar neidisch auf die Haare von Jürgen Schmieder, möchte ich mal sagen, ja. So ein dichter Haarwuchs in seinem Alter, gepflegte längere Haare. Es ist fantastisch. Und ich habe gedacht, du kommst jetzt mit Miami gegen Dallas 2006, dort, wo Dirk verloren hat, das Finale, wo sie runtergepfiffen wurden. Aber es war 2011 natürlich, dein Vergleich ist natürlich völlig richtig, ja, 2011. Ein Superstar.
Also, so ein Gefühl, weil es auch noch gegen Miami geht und weil jetzt bei Vancouver eben auch so Typen plötzlich, oh, der trifft jetzt auch wieder, seit Müller hier ist. Also so, Und jetzt kommt's an Haaren herbeigezogene, da ist kein Jason Kidd-Typ dabei und so. Also man kann es nicht eins zu eins vergleichen, aber so ein Gefühl in der Stadt, wo man sagt, okay, this is our year. Und bei Miami hast du so das Gefühl, okay, it has to be your year. Finally, that's why we brought you in. Also irgendwie so dieses LeBron James. Also genau deswegen haben wir dich hierher geholt. Jetzt musst du den Titel gewinnen daheim.
Ich und vor allen Dingen, in The Athletic, die haben es toll geschrieben, it was years in the making and it cost a lot of money, Miami. Mhm. Also die wurden ja dafür gebaut, 2018 gegründet und da, die sind eigentlich schon viel zu spät dran. Mhm. Vancouver, also natürlich kann man sagen, ja, wir wollen Erfolg haben, aber ich weiß nicht, ob als Müller Mitte August in Flieger gestiegen ist, dass er gesagt hat, jawohl, mit denen stehen wir in 3 Monaten im Finale. Also, das muss man ja auch mal sagen, dass Miami ist gewachsen über Jahre durch viel Geld. Ne? Ja. Und ich glaube, die werden auch weiterhin, Sergio Busquets und Jordi Alba spielen ihre letzten Spiele der Karriere, aber ich glaube, war jetzt Timo Werner schon da im Dings. Ja. Also Vancouver ist die schönere Geschichte. Dieses, wie man oft in Amerika sagt, did you build your team through the draft or did you just buy all the stars? Und Vancouver ist wirklich gewachsen und ist, wie gesagt, finde ich, man hört ja immer die Cinderella-Story, die hatten damit, glaube ich, selbst im August noch nicht damit gerechnet und sind aber jetzt mittlerweile, wie gesagt, die Brust ist breit, auch so ein bisschen dieses Müller-Bayern-München-Sieger gehen. Ich würde zu gern wissen, was der den da auf dem langen Flug ist. Ich habe mal geguckt, länger geht's nicht. Vancouver, Südflorida, 4.500 Kilometer, was der den da, so viel ist der früher mit Bayern nicht in den tiefsten Ural geflogen zu Champions-League-Spielen, was der den da alles so erzählt oder wie die auch auf ihn zukommen und sagen, hey Thomas, erzähl mal, für mich ist es das erste Finale und wie ist das alles? Also da wäre ich zu gerne oder zu neugierig, da mal zu hören, wie der mit dem da spricht.
Ich auch und ich habe es von ein paar Spielern gehört. Also wie der halt, so wie er Müller ist, also der hat dieses Selbstverständnis, ja, ich werde einen Titel gewinnen, Punkt. Ohne arrogant zu sein. Ich habe mit ein paar Spielern gesprochen, die sagten, der bringt halt dieses Selbstbewusstsein in die... Erstens will er einer von den Jungs sein, der will Party mit denen machen, der will Spaß haben. Und also stellt euch doch mal vor, ich weiß es nicht, nimm Stan Wawrinka, wird jetzt mit Huber und mir sagen, wisst was, ich spiele bei euch ein bisschen Tennis mit. Ja? Und wir sitzen in der Kabine und er erzählt uns Geschichten und dann sagt er uns...
Opa erzählt vom Krieg, ja.
Und sagt du... Ja, aber er ist ja kein Opa, also er spielt ja noch mit. Und sagt, du, pass auf, Huber, wir zwei spielen jetzt Doppel. Vor wem hättest du tatsächlich Angst, wenn Stan Wawrinka mit dir jetzt sagen wird, jetzt zocken wir im Doppel? Und rausgehen mit dem Selbstverständnis, komm, die hauen wir weg. Da lässt du dich mitreißen. Ja, weil es halt auch kein arroganter Zlatan Ibrahimovic-Typ ist, sondern weil es der Müller-Thomas ist. Also der nimmt dich in den Arm und sagt, weißt du was, die hauen wir jetzt weg und dann trinkt man Shampoos oder Bier. Und beim Spiel gegen LAFC, der war heiser danach, weil ich habe ihn beobachtet, der hat wirklich 40 Minuten lang entweder die Kollegen angeschissen, also dass sie das gewinnen mögen und sie werden es gewinnen, und die anderen 20 Minuten hat er den Fans gesagt, Leute, die brauchen euch da auf dem Rasen, macht mal ein bisschen Lärm. Also, wer würde das sonst tun außer Müller? Also stellt euch vor, Ibrahimovic wäre ausgewechselt worden. Der wird irgendwo sitzen. Ja, selbst Marco Reus ist ein toller Typ, aber würdet ihr euch vorstellen, dass Marco Reus in der Verlängerung zur Tribüne geht und die Leute anfeuert? Da ist er nicht der Typ für. Also es ist schon der Typ Müller, der das alles zu verantworten hat.
Was ich übrigens festgestellt habe, und vielleicht kann Jürgen das ja bestätigen oder widerlegen und Jens kann auch was so sagen, also hier in den Medien ist noch nicht viel, also ist, wenn denn Messi, Müller ist so, schreiben sie sogar noch falsch, also nur mit U, Müller versus Messi, aber ich habe von Kollegen gehört, auch von meinem Bauchladen, in Deutschland gehen die Geschichten, werden gelesen, werden geklickt ohne Ende. Müller gegen Messi. Also ist das wirklich, weil wir ein Fußballland sind und weiß ich nicht, so ein bisschen, weil das WM-Finale, als sie alle in ihrer Prime waren, das ist ja nun schon 11,5 Jahre her und man muss ja auch mal sagen, du siehst jetzt einen 36-jährigen Thomas Müller gegen 38-jährigen Lionel Messi, irgendwie passend, dass sie dann im Rentnerparadies Florida da um den Titel spielen. Aber ja, wie, also wie siehst du das?
Aber du willst es jetzt schon gehässig machen, Heiko. Also
nö.
Ja, doch. Also, weißt du, wenn jetzt hier LeBron, weiß ich nicht, im Finale gegen eine andere Legende stünde. Nee, jetzt pass auf, gehen wir zu Hockey. Also, jetzt spielen hier die zwei NHL-Legenden Alex Ovechkin gegen Brad Marchand im Stanley Cup-Finale.
Dann geht nicht, cool, beide Eastern Conference.
Ist wurscht. Und du würdest sagen, schau dir die an hier, der letzte Ritt, und wir werden stolz sein. Also toll, dass wir das noch erleben dürfen, und wir werden hingehen. Und da würdest du alle, du würdest jedes einzelne Duell der beiden kennen und würdest es aufzählen, und wie toll das war, damals dabei gewesen zu sein. Also Müller gegen Messi ist ja nicht nur WM-Finale, die haben auch Bayern-Barca tolle Duelle gegeneinander. Also Bayern natürlich PSG. Schwelgt der Fußballfan jetzt in diesen Erinnerungen, ich auch. Also man erinnert sich so, ach ja, WM, ja klar, da haben die zwei gegeneinander gespielt. Ach, der Maradona hat den Müller mal nicht erkannt, weil er gesagt hat, neben Messi gibt's, also all diese Erinnerungen kommen jetzt hoch und jetzt gibt's dieses Duell. Also, und jetzt da irgendwie despektierlich zu sagen, jetzt kommen sie hier im Rentenalter nochmal, also in einer Sportart, die dich interessieren würde, Heiko, in einer Liga, die dich interessieren würde, wärst du jetzt nicht so gehässig.
Punkt. Ich kann nur für mich sprechen. Nichts liegt mir ferner, als Thomas Müller beim FC Bayern München gut gefunden zu haben. Aber ich stelle bei mir selbst jetzt fest, wenn Müller nicht mehr bei Bayern spielt, dann finde ich den unfassbar. Ich habe bei Bayern natürlich auch, leider habe ich ihn sehr geil gefunden, als Typ einfach. Aber jetzt, wo er nicht mehr bei Bayern spielt, finde ich ihn noch viel geiler. Jetzt wünsche ich ihm alles Gute, obwohl es mir eigentlich wurscht sein könnte. Also das bin nur ich. Und vielleicht geht es anderen Fans hier in Deutschland und Österreich auch so.
Aber so in, also wenn ich mich so ein bisschen an diese letzten MLS-Finals erinnere, du kannst immer sagen, Operettenliga, bababababa. Jetzt hast du diesmal Müller gegen Messi, finde ich cool. Letztes Jahr hattest du die Geschichte, Manuel Reus wechselt in die USA.
Marco, Entschuldigung, und
gewinnt er seinen ersten Titel und sagt dann auch verrückte Geschichte. Also es ist wieder sowas, wohl für Gareth Bale. Also Leute, der geht hier weg. Und dann schießt er das entscheidende Tor, wo du sagst, also wer kann da nicht irgendwie gerührt sein von dieser Geschichte? Und ich glaube, die MLS hat aus irgendwelchen Gründen die letzten 5 Jahre irgendwie coole Finalgeschichten geliefert. Und da kann ich sagen, okay, das genieße ich jetzt einfach mal, so wie du sagst, okay, ich Werder Bremen-Fan, Leute. Also für mich ist Thomas Müller quasi der Antichrist irgendwie, weil der auch noch so gut ist. Aber jetzt sagst du vielleicht, jetzt darf ich auch mit meiner Fanseele diesen Typen endlich cool finden und hoffen, dass er endlich mal was gewinnt. Und dann spielt er auch noch gegen den Argentinier Messi, wo es eine Geschichte gibt. Also, let's go Müller.
Ich find's schön, Jürgen. Ich habe eine Akkreditierung, habe auch einen Flug gebucht, werde ihn trotzdem wahrscheinlich heute canceln, ja. Weil es lohnt sich nicht für mich. Es ist okay. Einfach...
Na, das müssen wir sacken lassen. Heiko, das müssen wir sacken lassen. Shame on you, Pause. Shame, Game of Thrones.
Da redet er uns dieses Finale 20 Minuten lang madig und sagt dann, also, Olderb steigt jetzt an den Flieger.
Nein, er steigt ja nicht.
Nee, ich cancel den Flug heute. Es lohnt sich nicht für mich, Jürgen. Ich gehe lieber mit meiner Tochter hier auf den Weihnachtsmarkt, an der German International School.
So machen wir das. Pause.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Lotto-Soudal und ihr hört das Sportradio 360.
Das wird der große Cliffhanger werden. Bis nächste Woche. Ist Heiko Olderb dann vielleicht doch in seinen Flug gestiegen oder nicht? Oder war er beim Weihnachtsmarkt, wo Jürgen Schmieder war in den letzten Tagen? Das ist schlichtweg Wahnsinn. Und bevor wir ein bisschen über die NHL sprechen, muss ich jetzt Schmiedi schon fragen. Man hat, du hast ja letzte Woche gesagt, extra für euch Mariah Carey aufgetaut in Las Vegas, damit sie zum Geburtstag deiner Frau singt. Aber ich habe dann gesehen, ihr wart ja einen Tag später dann auch bei der Premiere des neuen Avatar-Films. Yes. Und ganz ehrlich, ich bin widerwilligst, möchte ich fast sagen, in den ersten Avatar reingegangen, habe mir halt in Gottes Namen diese 3D-Brillen aufgesetzt und habe mir dann gedacht, bist du deppert? Was für ein geiler Film. Irgendwas war besser, Mariah Carey oder Avatar?
Mariah Carey, natürlich.
Tatsächlich.
Also, die war auch live da und das ist toll. Also es waren natürlich zwei, manchmal alleinen die Stars irgendwie. Meine Frau hatte Geburtstag, also konnte ich sie da zu beiden Terminen mitnehmen. Das ist natürlich toll. Eine Premiere auf dem Hollywood Boulevard wird immer einzigartig sein. Also es ist einfach toll. Und so eine große Premiere, wenn dann die Stars kommen und bei Star Wars ist mir tatsächlich passiert, dass ich mit Adam Driver so abbieg und ins Theater gehe und wir schauen uns so an und quasi, okay, guten Film dann, wa? Also so eine Mini-Begegnung. Nach dem Film stelle ich fest, zwei Reihen vor mir sitzt Harrison Ford. Du ahnst es nicht. Han Solo himself. Ja, ne? Und wieder, du bist so mit ihm und plötzlich unterschreibt er dein Plakat. Oder also es ist einfach toll. Dann gibt es ein bisschen Champagner und es ist so alter Hollywood-Glamour. Das ist super. Der erste Avatar soll auch toll gewesen sein. Ich habe den zweiten nicht gesehen. Mhm. Deswegen, da hieß es, das ging schon bergab. Und ich sage jetzt, wenn jemand die Matrix-Trilogie gesehen hat, der dritte Teil jetzt von Avatar ist der dritte Teil von Matrix. Also wir schauen es nur noch wegen der Bilder. Okay. Es ist so ein bisschen, also wir schauen es jetzt nicht mehr wegen der Handlung, sondern jetzt ist halt 3 Stunden Bilder. Und ich finde schon so symbolisch, dass die letzte große Premiere in diesem Jahr, wo alle Angst haben, KI und haben wir noch einen Job, natürlich der Film ist, wo du sagst, okay, da spielt jetzt KI schon keine kleine Rolle mehr bei der Erstellung. Und dass das so die Feier, also es ist die letzte große Premiere gewesen, mehr gibt es nicht mehr. Und dann sagst du, okay, die letzte große Premiere ist der Film, der letztlich den Trend vor 17 Jahren eingeleitet hat, noch mehr Technik in Filmen. Also symbolischer geht es ja fast nicht.
Okay. Na gut, okay, ja. Abgehakt. Vielleicht schauen wir
drauf. Aber jetzt zurück in L.A., Breaking News. Chris Paul ist kein Clipper mehr. Cut by Clippers after conflict with teammates, coaches and executives. Also Chris Paul hat sich anscheinend wirklich mit jedem verschissen.
Wie alt ist er mittlerweile? 39? 38, 39?
Also es hieß ja, dass er am Ende der Saison aufhören würde und da hat man hier so ein bisschen in L.A. gesagt, naja, vielleicht gibt es so ein versöhnliches Ende für den nicht mehr ganz so jungen Mann, weil er dann noch bei den Clippers aufhört. Aber hier ist, just found out, I'm being sent home. Paul posted on social media heute früh mit einem Peace Emoji und irgendjemand leaks or said, he's not the player he used to be, everybody was fed up with him. Das ist natürlich schon ein krasses Ding für jemanden, der Chef der Spielerunion ist. Oh. Oh. Oder war. Ja, also Chris Paul war ja eine ganz mächtige Figur.
War lange, ne? Ich glaube.
Unter den Spielern sehr, sehr lang und immer der große Versprecher. Und wenn jetzt die Kollegen sagen, wow, he needs to go, das ist schon wow.
Ich glaube, Jaylen Brown ist jetzt der Sprecher von der Spielerunion. Aber das ist auch gefährliches Halbwissen.
Aber ja, okay. 40 Jahre, 21. NBA-Saison. He strongly hinted last month that it will be his last. Also wenn das Karriereende von Chris Paul jetzt ist, wenn den keiner mehr nimmt, und wo soll er hin?
Ja, und sehr generell. Wer spielt, was sind die Clippers? 6-16 oder was ist der Rekord bei denen?
Ganz, 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 ganz schlecht.
Not good, ja. Not good.
Also, so. Wow.
Ja. Ja, zur NBA spreche ich vielleicht noch mit dem großen Dre Vogt. Im Anschluss. Aber
unbedingt, also wenn er mehr weiß, aber hier, also das ich ist natürlich euch, schon eine News in L.A.
Carlos Alcaraz ist gerade in Miami, weil er am kommenden Montag eine Exhibition spielen wird gegen João Fonseca und zwar im Marlins Park. Jetzt war er bei den Heat, dort hat er ein Trikot bekommen, dann hat er Messi für die Eastern Conference den Pokal gegeben. Dann war er noch bei den Dolphins am Sonntag, hat ein Trikot bekommen mit der Nummer 99, wie von den Heat auch schon. Und ich schreibe dann so einen depperten, unwichtigen Artikel, Heiko, wo drin steht, na, da fehlen mir nur noch die Florida Panthers. Die müssen doch in diesem Jahr wieder gut sein. Und jetzt schaue ich auf den Rekord. Die Florida Panthers sind überhaupt nicht gut in dem Jahr. Was ist da los? Was ist da los, Heiko?
Gar nichts ist los. Also zum einen, die waren dreimal nacheinander im Stanley Cup Finale. Und normalerweise, wenn du einmal schon tief gehst im Sommer, dann weißt du, dass es nächstes Jahr schwer wird, weil deine Saison so viel länger geht. Und die waren es halt dreimal. Gut, das erste Jahr haben sie verloren, dann jetzt die letzten beiden Jahre zweimal gewonnen, alles gut. Und sie haben ihren Kapitän im Training verloren, im Trainingslager. Alexander Barkov, Kreuzbandriss, fällt aus die gesamte Saison. Sie haben mit Matthew Tkachuk, ja, den Pitbull im Team verloren. Der fällt auch bis Ende Dezember aus. Einige fürchten, dass er eventuell gar nicht richtig fit werden könnte für Olympia, nicht genug Spielpraxis bekommt. Und er ist ein ganz wichtiger Spieler für Team USA. Da sind noch einige andere jetzt verletzt. Also ein Brad Marchand, der ist jetzt, wir sind irgendwie bei den Rentnern heute alle. Ja, ja. Der ist auch 38, 39, der ist mit 15 Toren deren bester Spieler. Und der ist ja letztes Jahr einer gewesen aus der dritten Sturmreihe. Das sagt schon einiges aus. Also vor zwei Wochen haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, dass wir uns über die Oilers keine Sorgen machen. Ich mache mir über die Florida Panthers auch keine Sorgen, weil ja, sie sind, glaube ich, jetzt Letzter in der Eastern Conference. Aber das ist so eng, auch in der Atlantic Division. Also die Boston Bruins, die waren vor der Niederlage gestern Zweite. Jetzt sind sie, glaube ich, Sechste oder Siebte. Das ist alles noch viel zu eng beieinander, als dass da jetzt irgendwelche Alarmglocken läuten. Und wie gesagt, wenn dein Kapitän Alexander Barkov ausfällt, wenn Matthew Tkachuk bislang ausgefallen ist, Eetu Luostarinen, auch ein wichtiger Spieler aus der dritten Reihe, ist im Moment verletzt auf längere Zeit noch. Ja, es ist halt Eishockey und irgendwann, glaube ich, merkst du auch, Mensch, wir haben die letzten drei Jahre wirklich bis Mitte, Ende Juni gespielt, das schlaucht. Ich sage trotzdem, Florida kommt in die Playoffs und für die geht's wirklich nur darum, in die Playoffs zu kommen, egal ob die Erste oder Achte sind. Die sind brandgefährlich, weil, nenn mir einen Grund, warum ich in den Playoffs gegen diese Florida Panthers, die komplett zusammengeblieben sind, warum ich gegen die wetten sollte. Weil die haben es mir gezeigt, dass die gewinnen können, wenn es drauf ankommt.
Und wirklich, wenn du jetzt auf die Tabelle schaust, schau auch immer auf, wie viele Spiele du absolviert hast. Weil gerade so vor Weihnachten, wenn du in Hallen spielst, wo Basketball gespielt wird, wenn du ein Roadtrip hast, also schau mal, Florida hat 25, die New York Rangers haben 28 und sind kurz vorm Playoffs. Wenn du aber sagst, wenn die Panthers nur diese zwei dieser drei Spiele gewinnen und eins in der Verlängerung verlieren würden, wären sie punktgleich mit den Rangers nach diesen drei Spielen. Also schaut auf diese Tabelle, wenn ihr nur auf die Punkte schaut. Das ist immer ein bisschen einfacher mit Bilanz und so. Im Eishockey hast du halt nur die Punkte, aber wenn halt ein anderes Team drei, vielleicht sogar vier Spiele mehr hat als du, ich glaube, es gibt noch einen Verein, der nur 23 Spiele hat, ja meine Güte, wo sollen die Punkte herkommen? Also wirklich, Tabelle im Eishockey, würde ich sagen, bis März mit Grain of Salt. Also da ist nicht viel um.
Also das erste Drittel ist rum knapp und also ich mach mir null Sorgen über die Florida Panthers, weil wie gesagt, die Jungs, wenn es drauf ankommt, wissen, worum es geht. Das heißt jetzt nicht, dass sie automatisch gewinnen, weil dieser Alexander Barkov, der Kapitän, ist ein schwerer Verlust. Ja. Aber ich sage dir, wenn die Florida Panthers am Trade Deadline Day sind und sagen zu einem begehrten Free Agent, okay, möchtest du uns kommen? Oder die Edmonton Oilers sagen, möchtest du uns kommen? Ich wüsste, wo ich hingehen würde. Sunshine State.
Okay.
Ja, vielleicht.
Müssen wir uns denn, Jürgen, ganz vielleicht noch, wenn wir schon die Oilers ansprechen, wenn Heiko sagt, vor zwei Wochen haben wir uns um die Oilers keine Sorgen gemacht. Mhm. Ist es dasselbe, dass ihr euch hauptsächlich im März dann Sorgen um die Oilers machen müsst? Weil irgendwie werden sie schon die Playoffs schaffen und dann ist, wir haben es ja damals bei den LA Kings gesehen, es ist eigentlich wurscht, ob du Erster oder Letzter bist, du musst dann einen guten Torwart haben und im besten Fall vorne zwei
Jungs. Das ist ja das Problem.
Das ist das Problem, okay, gut.
Na, aber im Eishockey ist es so, also ich glaube, jeder, der schon mal in diesen Playoffs gespielt hat, sagt dir, du musst reinkommen und dann ist alles offen, weil die Struktur anders ist. Im Eishockey ist es nochmal ganz anders, wenn du 7 Spiele gegen das gleiche Team spielst, als jetzt zum Beispiel im Baseball oder Basketball. St. Eishockey spielt, ist eine ganz andere Situation. Es gibt einen Grund, warum im Eishockey so viele verschiedene Vereine immer in die Finals kommen. Jetzt haben wir natürlich, quasi Ausnahme, die Regel bestätigt mit den Panthers und den Oilers. Deswegen heißt, es ist der am schwierigsten zu gewinnende Cup, weil du wirklich eben auf diesen Punkt da sein musst. Da musst du vielleicht ein Glück haben, dass du im Viertelfinale gegen ein Team spielst, das dir liegt. Also manchmal gleitest du ja durch, wo du sagst, okay, jetzt sind wir selber nicht so gut drauf, aber gegen die sind wir weitergekommen und in der nächsten Runde kommen unsere zwei Verletzten wieder. Denn das ist im Eishockey, ich will es jetzt nicht verschreien, vielleicht nur wichtiger als im Football. Wie fit bist du Mitte, Ende Playoffs? Also, dass keiner mehr fit ist, ist klar. Es geht nur darum, hast du noch genügend, die bei 50% sind oder so. Also bei 100 ist keiner mehr. Und dann kann es passieren. Deswegen, ich glaube, wenn du jeden Profi fragst, ob er jetzt die Tabelle kennt, sagt dir jeder Profi, nur weil ihr mich drauf anspricht.
Ja, weil es auch viel zu schnell geht. Also jetzt, das sagen ja alle, der Schedule ist sehr, sehr gepresst, weil die halt 3 Wochen freischaufeln müssen für die Olympischen Spiele. Und deshalb hast du mitunter 5 Spiele die Woche. Und dann geht's also Back-to-Backs, das ist Wahnsinn. Und dann noch die ganze Reiserei kommt dazu. Edmonton war jetzt gerade unterwegs, waren die 6, 7 Auswärtsspiele am Stück oder so. Was ich aber dazu sagen möchte, wir haben ja schon immer gesagt jetzt, ja, und ich glaube auch nach wie vor, dass die Oilers in die Playoffs kommen. Allerdings sind da jetzt wirklich, das wird immer mehr zum, oder offensichtlich ja auch dieses Jahr, Stand jetzt hast du auf der Torwartposition nicht den Rückhalt, den du dir erhofft hast, was aber nicht nur an den Torhüter liegt. Die haben die schlechteste Verteidigung, die meisten Gegentore. Die haben zu Hause 1-9 gegen Colorado verloren, neulich 3-8 gegen Dallas. Das liegt allerdings auch an der Verteidigungsarbeit, wie beim Fußball ja auch. Verteidigung beginnt vor einem Angriff des gesamten Teams. Das gesamte Defensivverhalten ist einfach schlecht. Und derzeit alle schreien, oh, wir brauchen einen neuen Torwart. Und jetzt ist da Jussi Saros von Nashville wird gehandelt. Und ich weiß gar nicht, wer da noch alles war. Du könntest, das hörst du hier immer wieder und das glaube ich, du könntest ein Martin Brodeur hinstellen oder ein Patrick Roy bei diesem Defensivverhalten der Oilers, werden die nach 5 Spielen auch komplett entnervt. Da wäre kein Selbstbewusstsein mehr. Also jetzt haben sie gestern mal nur 0-1 verloren, wo es in der Defensive klappte, dann klappte es vorne nicht mit dem Toreschießen. Also sie sind wirklich in einer Situation, da kann man nicht sagen, ja, da waren sie in der Vergangenheit auch. Es ist schon etwas kritischer in diesem Jahr und vielleicht wirkt das tatsächlich nach. Man sagt ja immer so, diese eine Finalniederlage, du bist so nah dran und Leon, der war dieses Jahr, Anfang Januar war er hier. Und da hat er mir gesagt, ja, das nagt noch. Und manchmal, wenn ich so nachts allein im Bett liege, dann kommt das immer noch hoch. Und das jetzt 2-mal erlebt zu haben, weiß ich nicht, ob man dann so einfach ab Oktober wieder in den Normalmodus umschalten kann. Das sollten alles keine Ausreden sein, sind vielleicht auch keine Erklärungen. Leon kommt in 2 Wochen. Ich werde mit ihm sprechen, ich bin gespannt, was er dann mal sagt. Aber also, es heißt ja bei den Oilers immer, die sind viel zu gut und die sind auch gut und die könnten normalerweise auch wirklich 7, 8 Siege nacheinander mal hinlegen. Und Jürgen hat es ja gerade gesagt, guck dir die Tabelle an, mit 3, 4 Siegen stehst du ganz woanders da. Nur bislang haben sie es wirklich nicht gezeigt. Und dann kommt noch hinzu, in der Pacific Division, in der sie ja spielen, Anaheim, wo kommen die damit mal her? Die sind richtig gut geworden. Vegas, dass die da waren, war klar. Kings, dass die da um die Playoffs mitspielen. Aber Anaheim, San Jose, also diese, sag ich mal, Laufkundschaft, wo du sagst, du fährst nach Anaheim, fährst nach San Jose, gewinnst da locker. Seattle spielt richtig stark. Das hast du nicht. Also es kann sein, dass Edmonton nur auf einem Wildcard-Spot in die Playoffs kommt. Aber also ich mache mir bei denen genauso wenig Gedanken oder Sorgen wie bei Florida.
Plot Twist, Oldorp. Also wir machen uns überhaupt keine Sorgen über die Oilers zu diesem Zeitpunkt. So, aber jetzt erzähle ich euch mal alle Sorgen, die ich bei den Oilers habe. Weil es gibt Schluss wieder zu sagen, aber eigentlich mache ich mir gar keine Sorgen.
Nein, also es gibt, sage ich mal, Sachen, die sind bedenklich.
Never
schon.
Let them know your next move, Heiko.
Ja, die sind, ich sag nur, es gibt Sachen, die sind bedenklich. Und ich bin wirklich gespannt.
Aber du hast keine Bedenken.
Vielleicht ist da auch so ein bisschen natürlich, mein Jürgen, ich möchte mir NHL-Playoffs ohne die Edmonton Oilers nicht vorstellen. Das spielt natürlich auch mit rein.
Okay. So, I let you go on this one. Die Frage ist an Jürgen, weil wir es letzte Woche, habe ich es vergessen zu fragen. Und vielleicht ist es auch ein komplettes totes Rennen. Aber Frage, wer braucht sich mehr? Braucht Las Vegas mehr die Formel 1 oder braucht die Formel 1 mehr Las Vegas?
Du hättest keine bessere Frage stellen können, weil ich da war und,
ja,
und
deswegen frage ich,
mir
ja,
immer mehr auf, also wir, je länger ich da war, desto mehr sagte ich, ihr seid mir als Vegas viel zu humble der Formel 1 gegenüber. Also man geht hier so rum und sagt, ja, also es ist jetzt schon schön und es sind ja tolle Bilder, aber es ist jetzt nicht so, dass Vegas rappelvoll wäre. Also am Rennen, am Qualifying Freitag und auch am Rennen Samstag. Ich bin am Samstag nicht zum Rennen, sondern ich bin durch die Casinos in die Sportsbooks.
Wissen wir, Sportsbooks,
Habe ich gesagt, also Leute, an einem normalen Football-Samstag, also College-Football-Samstag, ist in einem Sportsbook mehr los als zum Formel-1-Rennen. Und Qualifying Freitagabend sind wir dann in den Nachtclub danach 80% voll. Also da würde ich jetzt sagen, Formel 1 ist ein ganz normales Wochenende für Vegas irgendwie. Also ich finde, das ist ja eher so eine Milchmädchenrechnung, zu sagen, ah, der wirtschaftliche und so viel mehr Umsatz. Sag ich, naja, aber so und so viel mehr Umsatz kriegt ihr durch eine Conference auch. Also wenn im Januar die CES mit 110.000 Besuchern ist, sind die Einnahmen, glaube ich, genauso hoch wie 110 durch die Formel 1. Bloß bei der Formel 1 drehst du die komplette Stadt auf links. Also der Strip wird gesperrt und was weiß ich. Im Gegensatz dazu kriegt die Formel 1 tollste Bilder aus dieser bunten Stadt, ein spektakuläres Rennen, wo immer ein bisschen was los ist. Es ist immer Gaudi, es ist immer, du hast Promis und so weiter. Also Vegas tut gerade so, als wäre die Formel 1 das Beste, was ihr jemals passiert ist.
Und ich glaube, sagst du.
Ich glaube, es ist eher, genau deswegen ist deine Frage so interessant. Ich glaube, es lohnt sich gerade viel, viel mehr für die Formel 1. Also das Einzige, was Vegas rausgehandelt hat, ist, dass die Formel 1 für ihr Headquarters, das sie so abseits des Strips, das sie so gebaut haben und das das ganze Jahr da ist, das hat die Formel 1 selbst bezahlt. Alles andere übernimmt ja Vegas. Also ich würde sagen, bisher solltest du mich fragen, für wen es ein guter Deal ist, für die Formel 1. Also die profitiert mehr davon als Vegas.
Aber Jürgen, was ist denn so dieser klassische Formel-1-Fan? Also ich glaube nicht, dass da irgendwie Leute, vielleicht reisen da ein paar Mexikaner an oder so, aber ich glaube nicht, dass da Leute aus Europa rüberkommen. Also, oder sind das einfach Leute, die dann...
Also in meinem Weltbild und für mich war es
so... Oh, Formel 1 ist da.
Formel 1 bin ich mit meinen vier besten Kumpels gefahren. Also wir sind dann damals nach Manicur... Und dann campst du halt da 3 Tage und du grillst und auf der Heimfahrt machst du dir einen Kofferraum mit französischem Wein voll, dass du nur was mit heimbringst. Also es war so ein Zeltlager-Ausflug, so ein Männerausflug für uns. So, und jetzt sagst du mir, was ist der bessere, gibt's einen besseren Männerausflug, wenn du nicht grillen willst, als Vegas? Und ich glaube, so, genau so vermarkten sie es, wo sie sagen, also am Hockenheimring kriegst du was man so von der Formel 1 kennt, mit diesem Tailgating, mit Campen und was weiß ich, das kriegst du. Aber wir haben mittlerweile halt auch andere Rennen in Städten, wo du als Fan eine andere Erfahrung kriegst. Also ich sage, es gibt hier nichts zu zelteln, es gibt hier nichts irgendwie Cooles. Ich finde es ja cool, am Hockenheimring dann die anderen Rennserien anzuschauen. Ja. Also jetzt fahren hier so, es fährt dann schon, glaube ich, die Formel 3, aber das interessiert keinen. Also ich glaube, es ist eher so der Alternativurlaub für den Motorsportfan, der sagt, wir kennen schon, was in Europa passiert ist. Okay, Weekend in Vegas. Come on, guys.
Das machen wir. Das machen wir. Weekend in Vegas mit Heiko und mit Jürgen. Wir arbeiten dran und es wird trotzdem. It's a long shot, wie wir Franzosen sagen. Danke, ihr beiden. Kurze Pause in der Big Show 738.
Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
Big Show 738 und ich muss euch sagen, ich wünschte und ich hoffe, ihr seht alle André Vogt, denn er ist im schönsten Wolfsburg-Grün am Start. Ist es das schönste Wolfsburg-Grün, Dre? Grüß dich.
Du kannst es ja lesen. Ist ja, ich habe eine große Auflösung hier mit der Kamera. Also das ist schon von French Lick, also ist dann schon das Grün der Celtics, das ja auch Larry Bird anspielt. Aber der VfL hat dieses Jahr auch ein schönes Grün. Immerhin die Farbe ist schön, ja.
Immerhin das, ja. Wir kommen gleich zur NBA. Lass uns beginnen vielleicht ganz kurz mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Ich hatte letzte Woche die Chance, ganz kurz mit Andi Obst zu sprechen, der nicht dabei war bei der Nationalmannschaft. Jetzt hat es gegen Ulm zu Hause einen klaren Sieg gegeben, dann auf Zypern nach anfänglichen Problemen auch einen klaren Sieg gegeben. War das so zu erwarten, irgendetwas Auffälliges bei diesen beiden Länderspielen?
Auffällig war vor allem, dass sie gegen Israel in Ulm gespielt haben, nicht gegen Ulm. Aber ja, es war schon in Ulm. Ne, auffällig ist halt, dass dieses System, was Coach Mumbrou, mit dem ich ja dann einen Tag vor dem Spiel gesprochen hatte, installiert, eins ist, was wohl auf jeden Anzug passt. Also in dem Fall auch auf den, ja, wahrscheinlich war es der zweite, der dritte Anzug ist ja dann nach Zypern geflogen. Da fehlten ja dann einige der Euroleague-Spieler. Eben dieses schnelle Spiel, ist aggressive. Das scheint zu funktionieren, egal wer da jetzt wirklich im Trikot steckt. Was natürlich sehr viel Mut macht für diese Qualifikation, denn ich weiß nicht, ob jeder weiß, der zuhört. Das ist ja nun mal leider das Problem im Basketball, dass wir bei diesen Qualifikationsfenstern oftmals nicht die besten Spieler sehen. Der NBA-Spieler schon mal gar nicht. Da wird nicht unterbrochen für irgendwelche schnöden WM-Qualifikationsspiele. Euroleague aber eigentlich dann oft auch nicht. Jetzt hat man das Glück, dass gegen Israel. Da war es auch ein bisschen notwendiger, denke ich, dass da natürlich die Bayern mit dabei waren. Da hatten wir dann ein paar Spieler auch woanders vorher, Isaac Bonga zum Beispiel aus Belgrad. Auf Zypern war es dann auch so kein Problem. Und das ist natürlich schön zu sehen, dass wir nicht nur diese, was weiß ich, 10, 12, 13 Jungs haben, die wirklich so im allerengsten Kader für die großen Maßnahmen sind, dass die funktionieren, sondern dass dahinter eben auch eine gewisse Breite da ist. Und wenn man dann auch überlegt, dass natürlich die ganzen College-Spieler, die alle noch zu jung sind, wahrscheinlich aber wirklich auch mitzumachen, aber dass die auch noch da sind, dann sieht man gerade, was für einen großen Pool wir da haben von wirklich guten Basketballern in Deutschland.
Hast du, wenn du auch mit den Spielern dann redest, hast du den Eindruck, dass die Spieler, die jetzt dabei sind und genau wissen, sie werden keine Chance haben bei der WM, spielen die trotzdem gern für Deutschland, weil Länderspiel ist Länderspiel?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich habe da eine Stunde gewartet in dem Foyer da vom Hotel, wo die Mannschaft war. Und da liefen so ein paar Spieler vorbei und natürlich jemand früher auch schon mal mit dem Thema, dem einen oder anderen drüber gesprochen. Und ich glaube, die sind alle happy, dabei zu sein. Ich habe mit Luis Olindi ein bisschen gesprochen, bevor Momo dann kam. Der schien halt mega happy, dass er dabei ist. Und man muss es ja auch verstehen. Ich meine, das ist ja so, das ist natürlich eine Realität, dass man halt nicht dabei, oder dass viele nicht dabei sein werden, sagen wir es mal so. Und klar, wir hatten jetzt ein paar Europameister auch dabei, ein paar Weltmeister dabei. Aber es weiß eben auch jeder, dass diese Mannschaft, die wir gesehen haben auf Okinawa und Manila und dann eben in Tampere und in Riga, dass da eine Menge Jungs über 30 sind. Also ich glaube, wenn man immer von diesem Wort Commitment spricht, dann geht das nicht nur darum, dass jetzt halt die wirklich die Hochkaräter sind, dass die sich dann committen, jedes Mal bei den großen Maßnahmen dabei zu sein, sondern eben auch da, dass wenn man vielleicht die paar Plätze, die es ja immer gibt, dann neben den NBA, neben den Euroleague Stars, wenn man die haben will, dann muss man sich eben auch committen und schon bei diesem Programm halt mit dabei sein. Jetzt sage ich nicht, dass jeder, der mitspielt, darauf schielt, dass er dann da dabei ist. Da gibt es ein paar Kollegen, die auch selbst da keine Chance haben, sicherlich. Aber es macht einfach Spaß, glaube ich, für die allermeisten eben mitzuspielen bei der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, sei es jetzt auch in Anführungszeichen nur bei dieser Qualifikation, aber weil das ein tolles Programm ist, was über die Jahre da gewachsen ist. Die Jungs kommen gut miteinander klar. Das ist, viele sagen, das ist wie so eine Klassenfahrt, die großen Turniere und bei diesen kleineren Maßnahmen sicherlich jetzt eigentlich auch. Von daher, das ist ein ganz sehr angenehmes Ambiente da, wo, glaube ich, jeder, der auch nur einen Funken Ehrgeiz basketballerisch in sich trägt, halt Bock hat, dabei zu sein.
Alex Mumbrou war jetzt nicht der natürliche Nachfolger von Gordy Herbert. Da hat, glaube ich, der DBB viele überrascht, dich möglicherweise auch. Und bei der WM war das ja schwierig, weil er krank war. Welchen Eindruck hast du von ihm jetzt? Folgt ihm die Mannschaft komplett? Wie ist es mit der Sprachbarriere? Wie funktioniert das mit Alex Mumbrou?
Ja, wir saßen ja dann so eine gute Stunde beisammen, haben da einen Podcast aufgenommen. Und natürlich, wenn man sein Englisch so hört, dann denkt man, das ist natürlich
challenging.
Typisch spanisches Englisch, aber ja. Es ist schon so, dass natürlich er jetzt kein Native Speaker ist. So, das muss man auch ganz klar sagen. Also jemand wie Dirk Baumann sicherlich hat besser Englisch gesprochen als Alex Mumbrou. Aber das finde ich halt schon, wenn man die Auszeiten so sieht, dann ab und zu werden die dann auch übertragen. Das sind dann vielleicht nicht, sag ich mal, Ansagen, die man irgendwie so abschreiben kann in irgendeinem Buch, aber das sind Sachen, da kommt das Wesentliche rüber. Und ich kann mir vorstellen, dass sicherlich vielleicht die eine oder andere Nuance verloren geht. Aber am Ende des Tages, und das kommt, glaube ich, auch im Interview, was ich mit ihm gemacht habe, sehr gut rüber, er hat ja eine relativ klare Vorstellung von dem, was er möchte. So, und der ist dann durchaus natürlich in der Lage, das eben auch genau zu kommunizieren, wie er das will. Und dann darf ich vergessen, im Basketball, die Hauptarbeit, gerade wenn es um Strategie geht und Taktik, wird natürlich im Training gemacht. So, im Training hast du mehr Zeit, da kannst du das Spiel auch mal am Arm packen und sagen, ich möchte, dass du hier stehst und nicht da. Und Basketball ist ja auch nochmal eine eigene Sprache an sich. Also ich glaube nicht, dass es dann unglaublich nötig ist, dass dann jemand da, wie Gordon Herbert natürlich als Kanadier perfekt Englisch spricht, solange eben, sage ich mal, es klar ist, was er will. Und wenn wir mal zurückdenken, Svetislav Pesic, gerade so die ersten Jahre vielleicht in Deutschland, weiß ich jetzt nicht, ne, ob das dann so viel, ob das viel, wenn man nur den Text sehen würde, ob das dann klarer gewesen wäre, was der wollte eigentlich. Also von daher, ich glaube, das wird überbewertet, was da so die Sprachbarriere angeht.
Tja, Svetislav Pesic auf Deutsch, die Vorträge nach den Bayern-Spielen, als ich noch regelmäßig dorthin gegangen bin, waren schön, waren auf Deutsch, mit Flipchart war alles dabei. Jetzt habe ich gerade vorhin mit Jürgen Schmieder und mit Heiko Uldorp gesprochen und Schmiede in Los Angeles hat natürlich die Nachricht, dass die Clippers sich von Chris Paul getrennt haben, aufgenommen. Er hat sich jetzt nicht hundertprozentig einen Reim drauf machen können, habe ich gesagt, don't you worry, gleich spreche ich mit Ray. Was steckt da dahinter und wo wird Chris Paul, war das eine KI, ein KI-Bild, das ich gesehen habe, ihn im Trikot der Thunder, what's up with Chris Paul?
Erstmal das Bild habe ich nicht gesehen, aber ja, Chris Paul ist ein Spieler, der natürlich einer der besten Point Guards aller Zeiten, das weisen ja alle Zahlen auch aus, ne, sicherlich nur einmal in den Finals gespielt, ist nicht Meister geworden, aber wie gesagt, basketballerisch über jeden Zweifel erhaben. So. Das war auch bekannt, auch dass er alt ist, ist bekannt. Ne, das ist einer, ne, wo klar war, das ist wahrscheinlich die letzte Runde, die er noch dreht. Vergangenes Jahr war er ja noch bei den Spurs, hat dann auch gestartet das ganze Jahr. Und dieses Jahr ging es dann zurück nach L.A., wo er ja, glaube ich, 5 Jahre war damals, zwischendurch bei den Lob City Clippers damals. Und es war ja natürlich auch eine geile Zeit. Und er war super emotional, als er da vorgestellt wurde, weil die Fans natürlich auch gefeiert haben, dass er zurückkommt. Aber man wusste eben auch schon, okay, das ist dann halt ein klarer Ergänzungsspieler in der Mannschaft, die natürlich einen Kawhi Leonard hat, einen James Harden. Die haben so noch ein paar ältere Spieler zugeholt, einen Brook Lopez zum Beispiel auch, Paul, Bogdan Bogdanovic war ja schon da. Und man dachte so, okay, das ist so ein bisschen so diese eine ältere Truppe, ein Altherren, Ü30, aber mit guter Qualität. Und die werden sicherlich auch eine gute Rolle spielen. So, jetzt läuft es halt überhaupt gar nicht. Also die spielen gar keine gute Rolle. Ganz im Gegenteil, die spielen eine richtige Scheißrolle. Und erschwerend kommt hinzu, dass sie nichts davon haben, wenn sie schlecht sind, weil ihr Draftpick, also das Wahlrecht dann von den neuen Talenten nächstes Jahr, liegt bei Oklahoma City. Also die haben nichts davon zu verlieren. Das heißt, dementsprechend schlecht ist die Stimmung. Dann gab es natürlich noch vor der Saison diese ganze Geschichte mit diesem Skandal, dass das Salary Cap wahrscheinlich umgangen wurde in Sachen Kawhi Leonard, dass man ihm da einen Sponsorendeal verschafft hat, wo er eigentlich nichts für machen musste. Und auch noch der Besitzer der Clippers dann Geld überwiesen hat, damit der Leonard sein Geld kriegt von dieser Firma, die dann bankrott gegangen ist. Also wirklich, wirklich kam viel zusammen. So, und dann holt man Chris Paul. Sicherlich auch, weil er noch Basketball spielen kann, aber vor allem natürlich auch, weil er, ne, sagt, so ein bisschen Nostalgie ist und ne, ist eine schöne Geschichte. Aber was man sich eben auch geholt hat, und das weiß man halt auch, wenn man jetzt da mit Chris Paul sich beschäftigt hat. Und er hat 5 Jahre da gespielt, das sind noch keine anderen Leute. Das sind zum Stellenweise die gleichen Leute wie damals. Das ist halt jemand, der eben im guten wie im unangenehmen Sinne eben ein Leader ist. Also der immer laut ist, der einen gewissen Napoleon-Komplex hat, sonst wäre er nicht da gelandet, wo er jetzt ist, ne, mit seinen 1,80, der immer anspricht, was eben schiefläuft. Der, ne, Amerikaner sagen ja, ne, he's holding everybody accountable, also der jedem sagt, hey, wir haben eine Verantwortung, du machst deinen Job, ich mach meinen Job, dann läuft das hier auch. Aber wenn du deinen Job nicht machst, dann werde ich dir das auch sagen. So. Problem ist, dass das wohl eben nicht gut ankam. Jetzt zum Beispiel bei Ty Lue, dem Trainer, der seit Wochen nicht mit Chris Paul mehr gesprochen hat, weil er gesagt hat, nee, der Typ nervt mich halt nur noch. Wir kommen hier nicht auf einen Nenner. Das ist natürlich dann schon mal keine gute Situation. Dann war es wohl auch so, dass Chris Paul dann nicht nur sich jetzt echauffiert hat, weil gewisse Sachen coachingmäßig nicht funktioniert haben, sondern eben auch Management kritisiert hat, Mitspieler gesagt, hey, was machst du da eigentlich? Sorry, wir wollen das jetzt anders hier machen. Und das ist dann irgendwann halt so eskaliert, dass man sich gesagt hat, okay, also das geht so nicht weiter, wir wollen den einfach nicht mehr hier haben. Ich sage nicht mal, dass das seine Schuld ist, aber die Situation ist halt so toxisch geworden irgendwann, dass das nicht mehr ging. Und man wollte sich eigentlich treffen, wohl, ich weiß gar nicht, wo sie hingeflogen sind, aber sie sind von Miami irgendwo hingeflogen und wollten sich dann treffen, darüber sprechen und dann einfach ihm sagen, pass auf, du musst nicht mehr kommen. Problem ist, dann waren die irgendwie 6 Stunden, irgendwie saßen die auf dem Rollfeld dann in Miami und kamen nicht weg. Dann sind die geflogen zum nächsten Spiel, haben dann trotzdem sich dann halt getroffen im Hotel. Das war dann mitten in der Nacht. Dann haben sie gesagt, pass auf, du musst nicht mehr zum Spiel kommen. So schön Trainingsgruppe 2 à la Tim Wiese in Hoffenheim. Das ist natürlich jetzt ein hochgradig unwürdiges Ende von einem unglaublich arrivierten und auch verdienten Spieler dieser Franchise. Und auf der einen Seite kann ich verstehen, dass wenn die Situation so eskaliert, und ich sag nicht mal, dass jetzt Chris Paul schuld ist daran, aber es gibt Situationen, die eskalieren und dann hat irgendwie keiner Schuld, aber es geht einfach so nicht weiter, dass man dann sagt, pass auf, das haben uns alles anders vorgestellt, das klappt hier nicht. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, dass du entweder woanders spielst oder was weiß ich, oder wir sagen einfach, du bist verletzt oder was, keine Ahnung. Aber dann zu sagen, in so einer Nacht- und Nebelaktion, er hat das ja dann nachts, glaube ich, um 3.47 Uhr dann auf Instagram geschrieben, also ich glaube, wurde gerade nach Hause geschickt. Das ist natürlich dann jetzt ein absoluter PR-GAU nochmal on top auf allem anderen. Und es ist einfach, keiner kommt dabei so richtig gut weg. Ich meine, klar, vor allem die Clippers sind natürlich die Boom-Männer jetzt gerade. Aber das ist in dieser Situation. Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, wie, weil jetzt sind ja natürlich die Clippers nicht die professionellste Franchise aller Zeiten, aber wie bei einer professionellen Basketball-Franchise, die darum weiß, welche Bedeutung dieser Spieler hat, für die eigene Franchise, aber auch natürlich für die Basketball-Community an sich, wie man so eine Situation so schlecht lösen kann. Man muss jetzt dazu sagen, das ist auch das Letzte, was ich hier jetzt noch hinzufüge diesem Sermon, man hätte sagen können, tradet den doch einfach oder entlasst ihn doch einfach, kauft ihn aus dem Vertrag raus und dann ist gut. Es gibt so ein paar Regularien, die das gerade nicht erlauben. Also zumindest nicht, ohne dass sie jetzt da ein bisschen Probleme gehabt hätten, was den Kader angeht. Von daher haben sie das jetzt entschieden, das jetzt die Reißleine zu ziehen. Hätten sie noch ein paar Wochen gewartet, hätten sie es eleganter lösen können. Aber wie gesagt, das muss so toxisch gewesen sein. Und jetzt ist man natürlich gespannt, wo Chris Paul landet. Wenn du jetzt sagst, du hast schon Oklahoma City Bilder gesehen, ich habe schon Bilder mit im LA-Trikot gesehen bei den Lakers und so. Sind wir gespannt, was da noch passiert.
Aber es ist also, du siehst die Möglichkeit, du gehst davon aus, dass er noch weiterspielt. Also, dass er irgendwo was findet.
Ich meine, er wollte ja wohl unbedingt zurück nach L.A. Ich glaube, seine Familie ist auch da. Von daher meinte ich, die Lakers jetzt irgendwie die Nummer 1 Idee, die man so haben könnte. Jetzt weiß ich nicht, ob die den unbedingt brauchen. Eigentlich würde ich sagen, eher nicht. Natürlich werden Sachen so jetzt auch kolportiert, wie zum Beispiel die Knicks oder sowas. Aber ich bin gespannt. Also auf der einen Seite denke ich mir, jemand wie er will sicherlich nicht so aufhören und dann das so der Schlusspunkt sein lassen. Auf der anderen Seite muss es natürlich auch passen. Man holt sich da jemanden, der natürlich noch gewisse Qualitäten hat, aber eben auch defensiv wahnwitzig angreifbar ist, was natürlich gerade Richtung Playoffs, wenn es ein gutes Team sein soll, richtig schwierig wird mit ihm. Von daher, ich bin gespannt, aber ich würde darauf setzen wollen, dass er nochmal irgendwo anders auftaucht, ja.
Okay. Ein kurzer Blick noch nach New York. Warum auch immer. Vielleicht folge ich den falschen Kanälen bei X, aber die Knicks, die holen mich schon ab. Was ich bei den Knicks nicht verstehe, ist, zu Hause gewinnen sie fast alles, haben einmal erst verloren. Also über OKC müssen wir nicht sprechen, die haben noch nie verloren zu Hause, aber ansonsten die Knicks mit dem besten Home-Record, haben aber wahnsinnige Probleme auswärts. Jetzt denke ich mir, die haben doch auch Veteranen in diesem Team, haben die einfach vom Schedule her auswärts vielleicht nur gegen die richtig starken Mannschaften gespielt? Oder gibt's irgendwie, weiß ich nicht, funktioniert die Defense auswärts nicht? Gibt es irgendeine Erklärung oder ist das einfach komplett random?
Ja, sie hatten natürlich ein paar Verletzungsprobleme früh in der Saison. Jane Brunson war nicht dabei, zeitlang OG Anunoby ist jetzt gerade noch raus. Wenn man sich den Spielplan anguckt, ich rufe das gerade mal auf hier. Das ist natürlich immer früh in der Saison schon so, dass man gucken muss, bisschen, was der Spielplan hergibt, weil es oft so ein bisschen auch Ungleichgewichte gibt. Allerdings, wenn ich hier so schaue, obwohl, ich meine, sie haben in Miami gespielt zweimal, sie haben gegen Milwaukee auswärts gespielt, gegen Chicago in der Frühphase, als sie richtig gut waren. Sie haben in Orlando jetzt zuletzt verloren. Das war für Orlando ein sehr, sehr wichtiger Sieg, weil die jetzt ja auch sich rauskämpfen mussten aus so einem Loch. Und jetzt haben sie unlängst gegen Boston verloren. Das sind Spiele, die kann man schon verlieren. Muss man natürlich nicht. Gleichzeitig, wenn man sich anguckt, was sie auswärts gewonnen haben bisher, also in Dallas, was nicht so schwer ist derzeit, das war auch sehr knapp, in Brooklyn, was ja quasi ein Heimspiel ist.
Derby,
und ja. gegen Charlotte, wo ja, wir beide, Schmieder, Olöp, und dann brauchen wir noch einen langen, haben auch eine gute Chance
Gaub.
Gegen Charlotte.
Gehen wir Gaub dazu.
Von daher, ja, ich meine, momentan scheint es so zu sein, dass sie auswärts ein recht schweres Programm hatten. Aber wie gesagt, so früh in der Saison ist es manchmal ein bisschen schwer. Und ich glaube auch, dass da so ein paar Spieler auch mit zusammengefallen sind, dass ein paar Leute gefehlt haben. Also das ist jetzt nicht so ein Riesenthema, glaube ich, in New York. Viel größer ist das Thema natürlich, dass, was ich mir auch darauf kommen wollte, dass das jetzt wieder die Giannis Antetokounmpo-Thematik auf Wiedervorlage ist und man sich natürlich fragen muss, was das mit den New Yorkern macht.
MRI habe ich gelesen. Was weiß man?
Das ist noch nicht mal das Problem. Das Problem ist halt, dass der Agent von Giannis Antetokounmpo sich jetzt zusammensetzt mit dem Milwaukee Bucks, um die weiteren Schritte für die beste Zukunft seines Klienten abzuklären.
Und sieht, lass mich raten, der Agent sieht diese beste Zukunft in New York oder auf einer anderen Gehaltscheck irgendwie.
Nee, der Gehaltscheck ist, das ist ja alles geklärt, aber nee, es geht ja darum, dass im Sommer gab es ja schon diese Ansage von Giannis über seinen Agenten, aber also, wenn er mich irgendwo hinschicken wollt, dann am besten zu den Knicks. Also wenn ihr da mal gucken wollt, könnt ihr gerne schon mal gucken. Dann können wir mal drüber reden, ob da was möglich ist. So. Da war dann im Sommer wie nichts möglich, oder zumindest kam man nicht wirklich über so erste Gespräche hinaus. Wenn aber jetzt natürlich, und es läuft bei den Bucks natürlich wirklich nicht gut. Es lag auch daran, dass natürlich auch Giannis selber zwischendurch verletzt war. Jetzt hat er sich wieder mit der Wade, auch ganz weird, das war ja ganz früh im Spiel, ist dann nach vorne gelaufen und brach dann zusammen. Ich glaube, hat der eine oder andere vielleicht schon gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich ist keine Achillessehne, ist es nicht, es ist die Wade. Aber wie gesagt, was es jetzt genau ist, das müssen wir mal sehen. Aber ja, da kommt natürlich das eine zum anderen. Zum einen ist er dann raus. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, dass sie, obwohl sie das Spiel dann gestern gewonnen haben, oder heute Nacht gewonnen haben, gegen Detroit, die sehr gut unterwegs sind, dass es dann demnächst nicht besser wird. Wenn man auch sieht, die haben jetzt bis zum 13. Januar haben sie nur, haben sie 6 Heimspiele und wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, wirklich 12 Auswärtsspiele und da auch einmal sogar die Westküste mit dabei. Also das kann jetzt natürlich, je nachdem wie lange er ausfällt, nochmal richtig bitter werden. Also dass die wirklich nach hinten durchgereicht werden. Momentan stehen sie bei 10 und 13, was natürlich auch schon mal nicht golden ist, aber vielleicht auch verkraftbar, weil er eben nicht dabei war. Aber es ist ihm einfach auch keine geile Mannschaft. Also das war auch vorher klar. Sie hat den Center geholt, Miles Turner, in der Offseason, was ein relativer Coup war, aber dann haben sie auch einen Damian Lillard abgefunden, sodass sie den die nächsten 4 Jahre, 5 Jahre noch bezahlen, also immer 22 Millionen im Jahr, weil sie ihn eben so abgelöst haben und dann so abgeschrieben haben jetzt über 5 Jahre, also das ist alles keine geile Situation, das war alles so nach dem Motto, hey, bitte Giannis, bleib, und jetzt läuft es halt nicht geil, wenn sie jetzt nochmal richtig in so ein Loch fallen, dann werden sie natürlich auch gucken, kriegen wir irgendwie noch einen Trade hin, dass das irgendwie die Situation hier rettet. Aber das sehe ich einfach nicht mit den Spielern, die sie da haben. Und sie können auch nur einen Draftpick traden. Und wie gesagt, er hat im Sommer gesagt, so New York könnte mal gucken. Alle anderen waren nicht auf der Liste. Und wenn sein Agent jetzt zum Schluss kommt, wenn er sich angehört hat, was denn John Horst, der Manager in Milwaukee, da vielleicht so viele Ideen noch hat. Und der sagt, ja, das sind irgendwie alles Scheißideen. So, vielleicht gucken wir doch nochmal, was sie da in New York zu zahlen haben. Dann kann das natürlich jetzt relativ schnell auch dann passieren, dass wir da über einen Trade reden. Und dann ist die Frage, was macht New York? Also sie haben auch jetzt nicht unglaublich viel, was sie geben können, so an Draftpicks, fast gar nichts. Spieler, welche Spieler sind interessant für Milwaukee? Holt man ein drittes Team dazu? Ich würde mich aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, dass das wird das heißeste Thema jetzt sein bis zum neuen Jahr in der NBA.
Okay. Aber Dann lass mich an diesem Thema anschließen. Schön, dass du es mit den Knicks. Ich hatte das jetzt natürlich nicht auf dem Zettel, aber ich freue mich, dass du es natürlich hattest. Aber ist Giannis mit Milwaukee so tight, wie es Luca in Dallas war, oder ist das doch eine andere Situation? Weil Dallas, ich habe komplett das Interesse an Dallas verloren, nachdem Luca weg war. Und davor habe ich diese Franchise ja schon gefeiert, wie ich es in meinem Alter vielleicht gar nicht mehr tun dürfte.
Ja und nein, also bei ihm ist es ja so, er ist mit denen Meister geworden. Das ist bei ihm auch wirklich, das sieht man auch nochmal rückwirkend, wenn man die Fotos sich anguckt, da ist er halt erwachsen geworden. Da kam der an als super unbekannter Grieche, hatte von Tuten und Blasen, keine Ahnung, gibt es hier eine schöne Geschichte, in seinem Leben noch keinen Smoothie getrunken hatte, bis er dann in Milwaukee war und gar nicht wusste, was das ist. Und ist dann irgendwie stellenweise ist er getrennt zum Spiel und so, auf jemanden mitnehmen lassen, weil er irgendwie nicht wusste, wie sein Uber kommt und so. Also, das sind einfach tolle Geschichten, da gerade zu Beginn seiner Karriere, und er war halt super loyal. Aber, wie gesagt, sie sind Meister geworden. Er hat vor 2 Jahren schon gesagt, in so einem Interview mit der New York Times, naja, also ich will natürlich nochmal Meister werden. Also ich will nicht einfach nur so Basketball spielen für einfach nur zum Basketball spielen, sondern ich habe einen Anspruch. Ne? Ich will nochmal. Und da war schon ne, durchzulesen, hey, also ihr müsst mir da schon eine Truppe hinstellen, mit der ich eine Chance habe, sonst wird das hier nichts auf Ewigkeit. Und jetzt, vergangenes Jahr war es, ne, diese ganze Geschichte mit diesem Miles Turner-Deal, das war auch, wie gesagt, wir müssen was tun, damit er bleibt, weil er eben da schon mit den Knicks so ein bisschen angewandelt hatte. Und man kann es auch verstehen. Ne? Also ne, klar, Treue und Loyalität und alles ist wichtig im Sport. Ne? Wenn wir uns aber an Kevin Garnett zum Beispiel erinnern, da muss man sagen, der hat wahrscheinlich ein bisschen zu lange an den Timberwolves festgehalten, bis er dann gesagt hat, nee, trade mich bitte nach Boston. Von daher, ich komme auch mittlerweile an den Punkt, wo ich sage, es ist auch vielleicht Zeit für Giannis Antetokounmpo. Ja. Also das, durch die Regeln, die wir haben in der NBA, es ist einfach auch mehr oder weniger unmöglich für die Bucks, da ein Team jetzt aufzustellen, was wirklich nochmal eine Chance hat, irgendwo mitzuspielen. Und warum soll dann ein Spieler, nur weil er eben jetzt mehrere Jahre in den Trikot oder auflief, warum soll er nicht nochmal wechseln können? Also von daher, ich bin mir relativ sicher, dass wir da jetzt auch einen Deal sehen werden dieses Jahr.
Was lernen wir? In Griechenland gibt es keine Smoothies oder gab es zumindest damals keine Smoothies. Aber wenn ihr nach Milwaukee fliegt, dann dort gibt es welche. Lasst euch beraten. Danke, Dre. Großartig. As always, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 738.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Da sind jetzt zwei Dinge liegen geblieben, die ich angehen werde, beziehungsweise das erste Thema, das größere Thema kann ich jetzt gar nicht mehr angeben, weil es schon geschehen ist. Unser lieber Freund Maxi Ost hat ja ausführlich darüber gesprochen, im Rasenfunk, auch mit Anna Dreher. Aber ich habe mich richtig geärgert. Ich habe mich wirklich geärgert, dass mir das durch die Lappen gegangen ist, diese beiden Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft, der Frauenfußballnationalmannschaft, gegen die Spanierinnen. Wie konnte das tatsächlich passieren? Jetzt muss man natürlich sagen, ich hätte es mir in erster Linie wegen der Spanierinnen angeschaut. Ich habe zwar von Experten, die im Frauenfußball viel größeres Interesse haben als ich, habe mir glaubwürdig versichern lassen, dass bei der letzten Europameisterschaft, dass das vollkommen in Ordnung war, dass England, was Europa, das war Europa oder Weltmeisterschaft, bin mir gar nicht sicher. But anyway, es war, glaube ich, die Europameisterschaft, dass es vollkommen in Ordnung gewesen wäre, dass die Engländerinnen da gewonnen haben und nicht die Spanierinnen. Aber ganz ehrlich, mir machen die Spanierinnen viel mehr Freude, wie auch die spanischen Männer selbstredend. Und das fand ich, ich habe es irgendwie übersehen. Ich weiß gar nicht. Ich hätte natürlich googeln können, wann und wo das kommt. Aber das ist ein Versäumnis meinerseits. Und wie gesagt, jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, mehr oder minder. Jetzt kann man auch nichts mehr dran ändern. Spanien hat in Deutschland 0-0 gespielt, hat dann zu Hause 3-0 gewonnen. Ich höre und ich lese vor allen Dingen von der Anna auch in der Süddeutschen Zeitung, dass es in erster Linie daran gelegen hat, dass die Chancenverwertung der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen unter aller Kanone war, wenn es wenigstens eine Kanone gewesen wäre. So, das ist das erste Thema und wie gesagt, da kann man nichts mehr nachholen. Das zweite Thema, das habe ich letzte Woche schon angesprochen, aber da bin ich bester Dinge, dass wir das nächste Woche dann mit kompetenter Betreuung gestalten können und das ist das Thema Skispringen. Die Skisprungsaison hat begonnen, sie hat für Österreich und für Deutschland gut begonnen und was nicht da ist, und das muss wirklich traurig sein, also in Ruka am Wochenende wurde am Sonntag der Wettbewerb abgesagt, aber es waren am Samstag schon maximal 8 Leute da und das hat wahrscheinlich die Betreuer schon wieder mit einbezogen. In Lillehammer war kein Schwein da. In Falun in Schweden oder in Falun, wie auch immer man es ausspricht, war kein Schwein da. Also Freunde, das kann keinen Spaß machen und da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Ich habe aber jetzt schon ein Leckerli, weil ich für unser großes Olympia-Projekt mit dem fantastischen Toni Inauer gesprochen habe. Und das passt jetzt ganz gut rein, finde ich, weil das Skispringen für mich absolut faszinierend ist, wo eben dann manchmal von einem Tag fast auf den anderen, möchte man meinen, irgendjemand komplett sein Mojo verliert, beziehungsweise jemand anderer das gewinnt. Und wenn ich mir von irgendjemand was erklären lasse, gerne erklären lasse, dann von Toni Innauer. Und damit schließen wir heute The Remains of the Week ab. Danach gibt's noch Tennis mit Jan David. Ich frage mich immer, ist das Skispringen wissenschaftlich auserforscht? Weil es gibt ja Leute wie der Gregor Schlierenzauer, die dominiert haben über Jahre. Und von einem Winter auf den anderen ist es weg. Und er hat doch sicherlich gute Trainer, die ihm gesagt haben, Gregor, da musst du was ändern. Vielleicht hat das geändert. Und es gibt ja ganz, ganz wenige, die über lange Zeit tatsächlich brillant Skispringen. Und ich denke immer, ist da ein Zufall dabei? Sind es die Anzüge? Ist es das Material, das einem vielleicht dann plötzlich nicht mehr passt? Wissen wir alles über Skispringen? Also ich nicht, aber wissen Sie alles über Skispringen, was man wissen muss?
Ich habe auch nicht alle Untersuchungen gelesen, aber vergleichsweise viele, glaube ich, die die Wissenschaft gemacht hat. Und ich weiß, dass es viele Trainer gibt, die mehr aus dem Gespür heraus, aus der eigenen Erfahrung einen guten Job machen. Aber vieles, was Skispringen beeinflusst, da nicht wirklich durchdrungen haben. Trotzdem funktioniert es. Mhm. Es ist, wir wissen sicher nicht alles. Es gibt da ein paar ganz, ganz reizvolle Themen, die beispielsweise auch eine Dominanz von einem Sportler eine Zeit lang erklären können, wie auch von Schlierenzauer, die sich dann geändert hat, als Ammann mit dieser Bindung gekommen ist und ein großer Vorteil, ein anatomischer Vorteil von Schlierenzauer, der die Skier flach führen konnte ohne diese Bindung, der hat plötzlich keine Steigerung mehr gehabt durch die Bindung, während seine ganze Konkurrenz plötzlich 3, 4, 6 Meter weiter gesprungen ist durch diese Erneuerung. Und diese Dinge im Hintergrund erklären sie immer wieder, meistens mit einigen Jahren Abstand, was, wenn man sich die Mühe gibt und nicht nur aktuell zum Besser, Schneller und zum Binden verdammt ist, sondern wenn man sagt, was war jetzt da wirklich, kann man das herausfinden. Dann findet man oft einmal ganz interessante Erklärungsmodelle, die dann meistens schon auch ein bisschen veraltet sind, weil die Technik schon einen neuen Weg gegangen ist in der Zwischenzeit oder das Material. Eine Materialentscheidung am Skispringen kann absolut den Springertyp, den Siegertyp verändern. Das weiß man.
Gut, dann lese ich mich jetzt ein.
Herr Inner, das muss nicht sein, es ist mühsam. Ja. Aber diese Schnittstelle, das war immer vor allem nach dem Studium dann mein Hobby, diese Schnittstelle zwischen praktischer Erfahrung, Eigenintuition und dem, was die Biomechanik, die Physik uns da herausmisst, das so irgendwo zu moderieren und einzubauen, war eigentlich recht spannend. Ja.
Hallo, hier ist Dirk Nowitzki und hier hat sportradio360.de.
Es ist die Big Show 738 und es heißt ja, Tennis schläft nie. Aber vielleicht gibt Tennis mal 2 Wochen Ruhe. Ich weiß es nicht. Und deshalb fragen wir bei jemandem nach, der das weiß, haben die Tennisspieler, haben die Tennistrainer vor allen Dingen irgendwann mal ein bisschen Ruhe? Servus Jan de Witt in Bremen. Nein, in Halle, um Gottes Willen, in Halle.
Genau, heute in Halle. Ja, doch, haben wir schon manchmal. Also ich hatte gerade 2 Wochen Urlaub und fast frei. Also ich habe schon Davis Cup Viertelfinale und Halbfinale für meinen Spieler vorbereitet und mit dem nochmal telefoniert. Das haben natürlich zu großen Teilen der Davis Cup Captain und der Staff, den sie mit hatten, da gemacht in Bologna. Aber wir haben natürlich trotzdem unsere Routinen, die dann noch ablaufen. Aber abgesehen davon habe ich 17 Tage wirklich ziemlich frei gehabt und das auch genossen.
Schön. Es geht um Siso Bergs, Ihr Spieler, der sich in diesem Jahr nicht nur in der ATP-Rangliste stark verbessert hat, sondern gerade im Davis Cup, finde ich, auch über sich hinausgewachsen ist in Australien. Und der dann dieses epische Spiel leider aus seiner Sicht, aus belgischer Sicht, gegen Flavio Cobolli verloren hat. In Bologna, wie ist die Bilanz des Jahres? Ist man dort, wo man hinkommen wollte? Besser geht natürlich immer, aber realistischerweise durfte man erwarten, diese Fortschritte von Siso.
Ja, schwierige Frage. Ich bin ja erst nach der Hälfte der Saison dazugekommen. Von daher kann ich jetzt nicht so genau beantworten, wo es hingehen sollte am Anfang der Saison. Ich kann sagen, wo es hingehen sollte, als wir angefangen haben. Da stand er 63. Das heißt, er hatte da schon Fortschritte gemacht innerhalb der Saison. Hat aber eine Phase gehabt, wo er nicht ganz so toll Tennis gespielt hat, wo er nicht so ganz zufrieden war mit dem, wie er sich da auf dem Platz zeigen konnte. Und ich bin zufrieden mit dem halben Jahr, mit den Fortschritten, die wir gemacht haben. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, dass die ersten 3 Monate schon sehr anstrengend, sehr mühsam waren, weil wir zwar gut gearbeitet haben, qualitativ auch Spaß gehabt haben beim Arbeiten, aber man nichts davon in den Matches, weder in den Resultaten noch in der Qualität des Spiels gesehen hat. Da waren wir einfach nicht gut. Und wenn man auf dem Level nicht gut ist, dann gewinnt man halt auch nicht. Und dementsprechend haben wir 3 Monate lang ziemlich wenig gewonnen und ziemlich wenig, ja, Erfolgserlebnisse jedweder Art gehabt, abgesehen davon, dass wir oft nach dem Training zufrieden nach Hause gegangen sind und gesagt haben, okay, wir haben wieder einen kleinen Schritt gemacht, und es hat halt ein bisschen gedauert, bis die Sachen so zusammengepasst haben. Und die letzten 3 Monate waren dann nicht nur beim Davis Cup, also sowohl in Australien als auch in Bologna, da hat er ja vorher Rinderknecht geschlagen im Viertelfinale, in einem anderen sehr guten Match, das nicht nur im Davis Cup, sondern eigentlich auch in jedem einzelnen Turnier, was er dann gespielt hat, fand ich die Leistung und die Präsentation sehr ansprechend. Und deswegen bin ich zufrieden mit dem, wo wir jetzt momentan sind. Und das ist dann der Ausgangspunkt für alles, was danach dann hoffentlich kommt.
Wie geht's Ihnen jetzt persönlich? Das Davis Cup Format ist so, wie es ist. In diesem Finalturnier, wir haben alle andere Zeiten erlebt, als Zuschauer, ich natürlich als Fan. Ich weiß, es wird viel gejammert. Wie geht es Ihnen mit diesem Format jetzt? Dass wir sicherlich noch 2, 3 Jahre, ist das für Sie attraktiv? Oder unterbrechen Sie Ihren Urlaub nicht, wenn es dann heißt, wir haben Deutschland gegen, ja gut, für Deutschland vielleicht schon, schlechtes Beispiel, Spanien ohne Carlos Alcaraz gegen die Tschechische Republik an einem Mittwochnachmittag in Bologna. Würden Sie dafür Ihren Urlaub unterbrechen?
Nee, habe ich nicht gemacht. Also ich habe die deutschen Spiele schon verfolgt, die ja auch wirklich spannend und ja, sehr interessant waren, und die belgischen Spiele verfolgt, weil eben dadurch, dass mein Spieler da noch involviert war. Ja, ich bin auch kein großer Freund von dem Format. Andererseits kann ich es jetzt auch nicht ändern, und mein Spieler spielt sehr gerne Davis Cup. Ja, dem taugt das schon. Auch wenn das Format vielleicht nicht optimal ist, der geht da gerne hin, das ganze Team geht da gerne hin, die haben vor, das Ding irgendwann mal zu gewinnen, dafür muss jeder einzelne Spieler besser werden, die sind noch nicht gut genug, waren dieses Jahr sehr, sehr nah dran, eine echte Chance zu haben, das Ding zu gewinnen, was natürlich auch dran liegt, dass nicht alle Nationen in der besten Besetzung aufgelaufen sind, dann steigen vielleicht die Chancen für die Kleinen nochmal eine Sensation zu machen, aber der Plan ist einfach, Niveau so gut zu kriegen, dass man, egal wie das Niveau ist und egal wer mitspielt bei den anderen, immer eine Chance hat, wirklich ganz, ganz weit zu kommen und hoffentlich irgendwann auch mal die hässliche Schüssel da zu gewinnen. Ich persönlich bin ein großer Freund von Heimspielen, und gut, es waren erst die Spanier, die nur Heimspiele hatten, jetzt sind es die Italiener, die immer ein Heimspiel haben. Bei Italien gegen Belgien hat man schon gesehen, dass Heimspiel auch ein Vorteil ist. Wenn man dann 10.000 Zuschauer hinter sich hat, das hilft schon. Also der Flavio, der wird sich nicht beschwert haben, dass die ihn gepusht haben und am Rad drehen da. Das ist dann schon ein Vorteil. Und den Vorteil hat normalerweise jede Nation zu 50%. Und du hast immer die Situation Heimspiel, Auswärtsspiel. Das ist jetzt bei dem Format so nicht so. Ich finde das Format, wie es jetzt ist, besser als das, was wir davor hatten, weil wir eine Runde mehr mit Heim- und Auswärtsspielen haben. Das war jetzt für die Belgier gerade mal ein bisschen unglücklich, weil die nun nach Australien mussten, nach US Open, was so ziemlich das Schlimmste los ist, was man ziehen kann. Wir haben trotzdem versucht, das Beste draus zu machen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, nicht nur, weil die Jungs dann in Australien ein bisschen überraschend gewonnen haben, sondern es auch anschließend geschafft haben, sowohl in Asien als auch in Europa nochmal ganz gut zu performen. Und man muss dann halt ein bisschen anpassen. Und unsere Anpassung war halt, wir mussten 2 Turniere dafür opfern, weil man eben nicht alles haben kann. Und das führt dann dazu, dass das Ranking jetzt, ich weiß nicht, was er jetzt steht, 42 oder so, ist dann vielleicht nicht ganz so toll, wie es sein könnte. Wenn er Basel und Metz noch hätte spielen können, wären wir vielleicht noch 5 oder 7 oder 8 Plätze weiter vorne, wer weiß. Aber man kann nicht alles haben. Und wenn wir sagen, wir wollen beim Davis Cup in Form sein und eine Leistung bringen, dann muss ich eben vorher ein bisschen was anpassen dafür. Und dazu sind nicht alle Spieler bereit. Und deswegen spielen dann eben auch nicht alle, weil sie scheinbar nicht davon überzeugt sind, dass das Format so attraktiv ist, dass jeder da spielen muss. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich kann das für keinen anderen entscheiden.
Darf man global, letzte Frage zum Davis Cup, sagen, dass dieser Wettbewerb aber am Ende des Tages doch seine, Achtung, eigenen Gesetze hat, wie es über den DFB-Pokal immer heißt, weil, also normalerweise ist das Doppel Kevin Kravitz und Tim Pütz, bei aller Liebe für Pedro Martinez, der ein sehr guter Tennisspieler ist natürlich, aber Granollers ist auf Augenhöhe natürlich mit Kevin und mit Tim, aber Martinez ist drunter und dennoch an einem given day, und ich weiß nicht, ob das was mit dem Davis Cup zu tun hat, ist es eben möglich, dass Granollers, Martinez gegen Kravitz und Pütz gewinnen, genauso wie es möglich ist, dass Raphael Collignon in Australien oder jetzt auch in Bologna, gewinnt. Also ist das nur, weil wir ein bisschen genauer hinschauen, weil nicht so viele Matches sind, und gibt es vielleicht auf der Tour ähnlich viele Überraschungen, oder hat der Davis Cup wirklich noch sowas ein bisschen wie eigene Gesetze?
Ich glaube schon, dass er so ein bisschen eigene Gesetze hat, weil die Situation einfach anders ist. Also die Jungs spielen das ganze Jahr für sich und da spielen sie dann auf einmal für ihr Team, für ihre Nation. Das ist auf der einen Seite ein anderer Druck als das, was bei normalen Turnieren ist, aber es kann eben auch eine zusätzliche Motivation und eine zusätzliche Energiequelle sein. Und da gibt es Spieler, die kommen da besser mit klar und es gibt Spieler, die kommen da nicht mit so gut klar. Und wenn man sich die Resultate meines Spielers anguckt, würde ich sagen, das ist grundsätzlich ein Money-Time-Spieler, das ist jemand, der die große Show, die große Bühne liebt und da dann eher besser spielt als bei vielen normalen Turnieren. Und ja, ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat. Und gerade bei den Auswärtsspielen, Heimspielen, ja, das ist schon ein Faktor. Da kommen nicht alle gleich gut mit klar und dann gibt es welche, die machen das besser und dann gibt es vielleicht welche, die kommen mit der normalen Situation bei der Tour. Man spielt halt irgendwo, wo auch immer das gerade dann ist, und muss halt einen schlagen, der auf der anderen Seite steht. Ist ein bisschen anders und ich finde es nach wie vor reizvoll, auch wenn mir das andere Format besser gefällt. Und jetzt, um von meiner Seite auch abzuschließen, ich bin eher dafür, nach den alten Regeln alle 2 Jahre zu spielen, ohne die Antworten auf jede Organisationsfrage zu haben. Aber ich glaube, dass man, wenn man pro Jahr 2 Termine nur hat, die für den Davis Cup sind, man 4 Runden wie früher spielen könnte, alles mit Heim- und Auswärtsspielen und dann alle 2 Jahre einen Davis Cup Champion hätte, was, glaube ich, die Motivation auch erhöhen würde für die Topspieler, gerade bei den wichtigen Matches am Schluss dann ab Viertelfinale, Halbfinale auch tatsächlich dann anzutreten. Aber ich bin auch kein Sportpolitiker, der das macht, ist meine persönliche Meinung. Ja, und ich muss als Coach einfach damit leben, wie die Gegebenheiten sind und mich dann mit meinem Spieler arrangieren, machen wir es nicht. Und wenn wir es machen, muss ich bereit sein, eben auch was zu opfern dafür, weil man kann eben nicht alles haben.
Ja, wir erinnern uns, dass die Finnen als Otto Virtanen da auch ein paar Wochen oder ihr ein paar Wochen opfern musstet, weil die Österreicher auf Sand gespielt haben zu Beginn des Jahres. Das war ja keine wahnsinnig schöne Situation.
Ja, aber gut, das ist dann halt der Vorteil vom Heimspiel, dass man dann eben so spielen kann, wie man will. Die Finnen mussten dieses Jahr auch in Bulgarien auf Sand spielen, zwischen US Open und Asien. Das war auch nicht optimal, aber das ist dann eben so der Nachteil, den man manchmal hat. Der Vorteil ist, dass die Finnen dann zwischendurch in einer ausverkauften Eishockey-Arena zu Hause spielen können und dann eben auch einen riesen Vorteil haben. Ich glaube, dass es hilft auch, Tennis gerade in den kleineren Ländern, die nicht die großen Turniere haben, Belgien, Finnland sind da ganz ähnlich von der Größe und von nicht ganz so viele Turniere haben, dass es einfach extrem hilft, das Top-Tennis in diese Länder zu bringen, zu verkaufen, die Kinder zu motivieren, zu begeistern für unser Spiel, weil sie eben die großen Stars dann doch mal live vor Ort haben und sehen können, wie ist das wirklich, was man sonst nur im Fernsehen sieht.
Mit wem darf man, einfach nur von seinem Werdegang her, nicht von seiner Spielweise her, aber ist es legitim, dass man sagt, Siso Bergs ist ein bisschen ein Spieler, Sie haben ihn vorhin erwähnt, Arthur Rinderknecht, den man irgendwie auf der Challenger-Tour sehr, sehr oft gesehen hat und dann hat er irgendwann mal den Step gemacht auf die ATP-Tour. Darf man, also Bergs ist, glaube ich, doch um einiges jünger noch als Rinderknecht, aber darf man sie vom Werde, also von der Idee her, von der Genesis auf der ATP-Tour miteinander vergleichen, die beiden?
Ich bin grundsätzlich kein Freund von Vergleichen. Also sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, sehr unterschiedliche Tennisspieler. Das Einzige, was ähnlich ist, ist, dass sie relativ lange gebraucht haben, um
das meine ich,
aus dem Challenger-Level rauszukommen, dass sie beide Spieler sind, die schwierige Zeiten hinter sich haben und jetzt eher später im Laufe der Karriere, ich glaube, Arthur ist 29 oder 30, Sisu ist gerade 26 geworden, aber auch schon nicht mehr so ganz jung, aber spielt das erste Jahr auf der Tour. Arthur spielt, glaube ich, das dritte Jahr auf der großen Tour. Ja, das ist das, wo es gewisse Ähnlichkeiten gibt. Aber ich könnte jetzt nicht genau beschreiben, woran das liegt, dass die beide etwas länger gebraucht haben.
Dann lassen Sie mich die Tennisfragen abschließen. Wer hat sie denn von den jungen Spielern? Und Sie können ruhig Joao Fonseca sagen. Aber wenn nicht Joao Fonseca, aber wenn man auf die Saison 2025 schaut, wer von den jungen Spielern hat denn Ihre Aufmerksamkeit in Beschlag genommen? Ich weiß gar nicht, ich krieg's nicht zusammen, was Leonardo DiCaprio in Django Unchained gesagt hat, ob die Aufmerksamkeit oder das Interesse war. Aber der junge Spieler, der, wo Sie gerne hingeschaut haben, 2025, war wer?
Ich hätte drei Namen, die mich interessieren, wie es dann auch weitergeht mit denen. Und Fonseca ist einer von denen, den finde ich cool. Ich finde, es ein cooler Typ ist, so als Persönlichkeit gefällt er mir gut, aber der gefällt mir auch als Tennisspieler gut. Mir gefällt auch, wie die ihr Team da handhaben und was er für Fortschritte macht, wie er Fortschritte macht. Der zweite offensichtliche, der mir gut gefällt, ist Jakub Menzik, der sehr viel mehr Schwankungen noch drin hatte dieses Jahr, der zum Ende der Saison nicht ganz so toll gespielt hat, aber der einen Riesenschritt auch wieder gemacht hat und der extrem jung auch noch ist, das vergisst man halt ganz schnell. Und der dritte, der mir richtig gut gefällt aktuell von denen, die kommen, ist Justin Engel. Finde ich auch super. Der ist natürlich noch nicht so weit wie die beiden anderen, aber der ist auch noch 2 Jahre jünger. Und wo Justin in 2 Jahren steht, gucke ich mir mal an. Klar, der hat jetzt ein paar Hausaufgaben zu machen. Der muss sich erstmal noch ein bisschen sortieren, wie sie das jetzt alles aufstellen wollen. Da bin ich nicht aktuell informiert, was da das Letzte ist. Aber der Junge und die Entwicklung, die Fortschritte, die er dieses Jahr gemacht hat, fand ich klasse. Gefällt mir auch gut.
Gut. Und dann muss aber natürlich die Frage noch kommen. Am vergangenen Wochenende in meinem Tippspiel, keiner hat richtig gelegen. Aber ich hatte einen 1:0-Sieg des SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln getippt. Was passiert? Also erstmal schießt ein Österreicher ein Tor. Marco Friedl, fantastisch. Das feiere ich dann gleich doppelt. Romano, wie immer, im Abschluss schwach. Hätte 1-2 Tore vielleicht machen können. Und dann natürlich schießt Köln spät den Ausgleich. Dennoch, aus meiner Sicht steht Werder Bremen gar nicht so schlecht da. Wie steht Werder Bremen aus Ihrer Sicht da?
Ja, die stehen gar nicht so schlecht da, aber wir haben 2 Punkte zu wenig. Wobei, wenn man realistisch die ganze Saison betrachtet, wir haben auch ein paar Punkte geholt mit späten Toren, die man nicht immer so holt. Und das Spiel gegen Köln, ja, also ganz so unverdient war der Punktgewinn der Kölner auch nicht. Wenn man sich das ganze Spiel angeguckt hat, würde ich sagen, das war vielleicht so 55, 45. Mehr überlegen waren wir nicht. Und wenn man lange 1-0 führt, will man natürlich gerne die 3 Punkte haben. Und das wäre halt auch der Unterschied gewesen, dass man die Lücke, die sich jetzt so ein bisschen hinter Frankfurt auftut, schließen kann, um nicht das Gefühl zu haben, man braucht schon einen richtigen Lauf, um dann nochmal ranzukommen an die internationalen Plätze. Trotzdem bin ich dabei, dass Werder sehr ordentlich dasteht. Wir haben eine Übergangssaison mit einem neuen Trainer, der noch nie in der Bundesliga war. Wir haben 3, 4 eigene Junge, die ganz viel Spielzeit kriegen, bin ich sehr mit einverstanden. Alles, was ich so mitkriege, ist eben, dass das Spielsystem, was der neue Trainer sich vorstellt, nur in Ansätzen bisher zu erkennen ist, dass so ein Prozess noch ein bisschen länger dauert, bis die Räder wirklich alle ineinander greifen. Ich finde unseren Kader total spannend, sowohl was die jungen Spieler angeht, als auch was die neuen Spieler angeht, die dazugekommen sind. Ich glaube, dass wir mit Puertas und dem Japaner auf rechts 2 super Neuverpflichtungen haben, die sich durchsetzen werden in der Bundesliga, die ihren Weg machen werden. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir die beiden kaufen für die Optionen, die wir haben da. Ich bin mit dem bisherigen Saisonverlauf durchaus einverstanden, auch wenn ich gegen Köln gerne 2 Punkte mehr gehabt hätte.
Ich auch. In meinem Tippspiel unfair Werder Bremen. Herzlichen Dank, Jan De Witt, immer eine große Freude. Das war's mit der Big Show 738 bei Sportradar 360, aber es gibt ja immer was zu hören bei uns morgen. Senfsport ist Männersport und vielleicht sogar eine Live-Show zur Auslosung der Fußball-WM. Schauen wir mal.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!